NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Juni 1991. Kroatien und Slowenien erklären ihre Unabhängigkeit.
Am Anfang stand die Hymne. Das Parlament in Zagreb hatte entschieden. Aus der Teilrepublik Kroatien wurde ein selbstständiger Staat. Weg von Jugoslawien hin zur Europäischen Gemeinschaft. Dafür war Staatspräsident Franjo Tudjman.
Wir appellieren an alle parlamentarischen Demokratien. Anerkennen Sie den Wunsch des kroatischen Volkes, der Gemeinschaft der freien und unabhängigen Staaten beizutreten.
Fast zeitgleich erklärte rund 140 Kilometer nordwestlich von Zagreb auch die Teilrepublik Slowenien ihre Unabhängigkeit. In der Hauptstadt Ljubljana das gleiche Bild. Eine eigene Hymne, Party und manchmal Säbelrasseln.
Herr Präsident, ich melde die Miliz anlässlich der slowenischen Unabhängigkeit zur Besichtigung angetreten.
Als der slowenische Präsident Milan Kučan die Formation abschritt, ahnte er, dass diese Truppen bald zum Einsatz kommen würden.
Zu den Schwierigkeiten am Tag danach gehörte auch der Kampf. Ich habe die Möglichkeit nicht unterschätzt, aber auch nicht mit so einem brutalen Vorgehen gerechnet.
So Kučan rückblickend. Mit der Unabhängigkeit kamen Panzer der jugoslawischen Volksarmee. Barrikaden in den Straßen, Artilleriegefechte an der Landesgrenze. Nach 10 Tagen endeten die Kämpfe. Die Truppen der Belgrader Zentralmacht zogen sich zurück. Sloweniens Souveränität blieb nun unangetastet. Professor Ulf Brunnbauer, Historiker von der Universität Regensburg, erklärt warum.
Über 90% der Bevölkerung waren ethnische Slowenien. Es gibt nur eine sehr kleine serbische Minderheit, sodass Slowenien auch nicht Zielgebiet der großserbischen Ambitionen, die Slobodan Milosevic seit Ende der 80er Jahre verfolgte, war.
Zudem wurden die Truppen für einen anderen Einsatz gebraucht.
Die jugoslawische Volksarmee hat sich aus Slowenien zurückgezogen, um ihre Kräfte dann auf Kroatien und in Kroatien für den bevorstehenden Krieg und auch geplanten Krieg dann konzentrieren zu können.
Jugoslawien als Königreich der Südslawen nach dem Ersten Weltkrieg begründet, kollabierte in diesen Junitagen 1991 endgültig. Das Land entpuppte sich als brüchiges Konstrukt, das in der Krise nicht mehr genug innere Bindung besaß. Auch wenn der Vielvölkerstaat immer wieder die friedvolle ethnische Vielfalt als Markenzeichen pflegte.
Können Sie sich ein Land vorstellen, in dem es historische Städte gibt, die an einem kristallklaren Meer liegen? Jugoslawien ist eine sozialistische Föderation, die aus 6 Republiken und 2 autonomen Provinzen besteht. 5 offizielle Sprachen werden hier gesprochen und die Menschen beten zu einem orthodoxen, einem katholischen und einem muslimischen Gott. Das ist kein Land der Fantasie. Das ist Jugoslawien.
So noch 1990 die Werbebotschaft für westliche Touristen, die den Vielvölkerstaat als günstiges Urlaubsland schätzten. Außenpolitisch hatte die Sozialistische Republik lange Zeit von der geschickten Strategie ihres Staatspräsidenten Tito profitiert, sich weder an den Ostblock noch an den Westen zu binden.
Jugoslawien war auch ein Produkt des Kalten Krieges und die Existenz Jugoslawiens lag letztlich lange Zeit im Interesse sowohl der Sowjetunion als auch der Vereinigten Staaten und dem Westen.
Tito besaß aber auch im Land genug Ansehen und Unterstützung, um die innenpolitische Stabilität zu garantieren.
Wir haben ein Meer an Blut vergossen für die Brüderlichkeit und Einheit unserer Völker. Und wir werden niemandem erlauben, diese Brüderlichkeit und Einheit zu zerstören.
So Tito Mitte der 60er Jahre. Er erinnerte an die Feindschaft von Serben und Kroaten während des Zweiten Weltkriegs und wie wichtig es sei, sie zu überwinden. Aber der Staatspräsident hatte keinen geeigneten Nachfolger aufgebaut. Nach seinem Tod 1980 schwand das Machtmonopol der Kommunistischen Partei. Jetzt schlug die Stunde der Nationalisten.
Und das hat ein Überleben des Staates letztlich dann auch verunmöglicht, weil zum Zeitpunkt der Demokratisierung es dann nationale Kräfte waren, die letztlich den größten Zulauf erlebten und die kein großes Interesse im Weiterbestand des Staates hatten.
Zudem litt die Wirtschaft Jugoslawiens.
seit den 80er Jahren eine zunehmende ökonomische Krise mit hoher Inflation, die Ende der 80er Jahre über 2000% jährlich betrug.
Die komplizierte Verfassungssituation lähmte zudem die Politik.
Insgesamt zeigte sich Ende der 80er Jahre, dass die Identifikation der Bevölkerungen Jugoslawiens nicht mehr ausreichte, um eine Reformpolitik dann auch durchführen zu können.
Aber auch die globalen Umbrüche begünstigten den Zerfall Jugoslawiens.
Anfang der 90er Jahre mit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich die strategische Situation Jugoslawiens deutlich verschlechtert. Es war jetzt nicht mehr so wichtig, international gesehen, als zuvor.
Die Sowjetunion brach zusammen, die Anti-Irak-Koalition führte 1991 Krieg gegen Saddam Hussein, Jugoslawien lag im toten Winkel der Weltpolitik. Das Kalkül der nationalistischen Kräfte? Keiner interessiert sich dafür, was auf dem Balkan, schon immer abgetan als das Hinterzimmer Europas, passiert. Folglich haben wir freie Hand.
Im In- und Ausland vereinigen sich die Feinde Serbiens. Wir sagen, wir fürchten uns nicht. Wir scheuen keinen Kampf.
So der serbische Präsident Slobodan Milosevic vor seinen Anhängern 1989. Was defensiv klingen sollte, war letztlich Kriegsrhetorik. Die Propaganda der Belgrader Machthaber folgte dem immer gleichen Muster. Serbische Minderheiten in den anderen Republiken galten als potenzielle Opfer. Folglich mussten sie in einem großserbischen Staat geschützt werden. Ulf Brunnbauer.
Für den jugoslawischen Fall ist ein ganz wichtiger Punkt die Existenz großer serbischer Bevölkerungsgruppen außerhalb der Teilrepublik Serbien. Als sich abzeichnete, dass der Gesamtstaat zerfiel, zielte diese Politik dann darauf, serbisch besiedelte Landesteile anderer Republiken an einer, wie auch immer, neu gefasste Serbien anzuschließen. Und dieses Ziel ließ sich letztlich auch nur mit Gewalt umsetzen.
Nationalistische Gewaltbereitschaft gab es indes nicht nur auf der serbischen Seite.
Das bedeutet, dass auch die nationalistischen Führungen in anderen Republiken, insbesondere in der Republik Kroatien, Franja Tudjman, an deren Spitze auch ihre Mitverantwortung hatten, indem die anderen als Todfeinde der eigenen Nation präsentiert werden. Also diese Rhetorik, die dient auch zur Legitimierung von Gewalthandlungen.
Bereits im Vorfeld der Unabhängigkeitserklärungen im Juni 1991 hatten nationalistische Schlägertrupps und selbsternannte Milizionäre in den gemischt ethnischen Gebieten den Konflikt geschürt.
Die Gewalt begann auch in Jugoslawien, letztlich ganz klein, mit kleinen Scharmützeln, mit noch relativ wenigen Opfern Anfang 1991.
Dabei schien die Mehrheit der Zivilbevölkerung immun gegenüber den nationalistischen Anfeindungen. Auch wenn Gesamtjugoslawien keine Zukunft mehr hatte, warum sollten aus Nachbarn auf einmal Todfeinde werden?
Wir wissen aus Umfragen aus den späten 80er Jahren, dass die meisten Menschen in Jugoslawien letztlich auch die zwischenethnischen Beziehungen noch als relativ unproblematisch ansahen.
Und doch vergifteten die Übergriffe nach und nach das Zusammenleben.
Es braucht eben auch für den Ausbruch eines Kriegs nicht viele gewaltbereite Akteure. Wenn diese Gewaltspirale einmal in Gang gebracht wird, dann dauert es leider nicht sehr lange, bis sie nicht mehr aufzuhalten ist. Genau das erlebten wir in Jugoslawien 1991.
So wurde Kroatien mit der Unabhängigkeitserklärung fast zwingend zum Kriegsschauplatz. Denn hier lebten rund 250.000 Serben. Eine Minderheit, die Belgrad mit der Intervention vorgeblich schützen wollte. Dabei war die moderne jugoslawische Armee, die mittlerweile fast nur noch aus serbischen Soldaten bestand, der kroatischen Polizei und den schlecht ausgerüsteten Truppen überlegen. Die wehrten sich, solange es ging, in einem Krieg ohne Regeln.
Die Armees haben auf die Leute geschossen, auf 15-Jährige, auf 17-Jährige, auf Kinder. Es sind 200 bis 300 Mädchen von 9 bis 13 Jahren vergewaltigt worden. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Berichtete diese geflohene junge Kroatin. Gräueltaten aller Orten. Wo die Kroaten noch die Macht hatten, litten die Serben. Wo die serbischen Truppen und Paramilitärs einmarschierten, kam es zu wahllosen Exekutionen. Zudem gab es Vertreibung und Flucht. Ethnische Säuberung hieß das zynische Programm der Nationalisten. Und die europäische Gemeinschaft? Ihr blieb die Rolle des hilflosen Beobachters.
Wenn man sich reinversetzt in die Position der damaligen außenpolitischen Akteure auf europäischer Ebene, die waren alle überfordert mit der Situation. Niemand wusste so wirklich genau, wie soll man auf den Staatszerfall Jugoslawiens reagieren.
Die Bundesrepublik vollzog Ende 1991 die diplomatische Anerkennung Kroatiens und Sloweniens. Die übrigen EG-Staaten folgten Anfang 1992. Vor allem serbische Nationalisten reagierten empört, aber auch in der EG gab es kritische Stimmen. Förderte diese Anerkennung die weitere Eskalation des Krieges, weil sie den Zerfall Jugoslawiens diplomatisch legitimierte und Serbien isolierte? Ulf Brunnbauer bezweifelt das.
Weil die lokalen Akteure eigentlich jahrelang nicht wirklich viel darauf gegeben hat, was die internationale Gemeinschaft tat oder nicht tat.
Und so stellten die Serben die internationale Gemeinschaft vor vollendete Tatsachen. Die in Kroatien besetzten Gebiete wurden am 21. Dezember 1991 zur Republik der serbischen Krajina. Rund 6 Monate nach der Unabhängigkeitserklärung hatte Kroatien damit fast ein Drittel seines Territoriums verloren. Aber die Tragödie war damit noch längst nicht beendet. Denn auch Kroatiens Nachbar wollte den jugoslawischen Reststaat verlassen.
Bosnien bleibt nicht in einem blutigen Jugoslawien. Ich lasse nicht zu, dass Bosnien ein Teil Großserbiens wird.
So Bosniens Präsident Alija Izetbegovic. Bei einer Volksbefragung im April 1992 stimmten rund 99% für die Unabhängigkeit Bosniens. Die serbische Minderheit hatte das Votum boykottiert. Ihre Wortführer machten deutlich, was sie von der bosnischen Unabhängigkeit hielten.
Ich warne euch, ihr zieht Bosnien in den Abgrund der Hölle. Im Kriegsfall wird das muslimische Volk untergehen, weil es sich nicht verteidigen kann.
Radovan Karadzic drohte 1991 der muslimischen Mehrheit im Parlament von Sarajevo. Da war der Mann, der im März 2016 wegen Kriegsverbrechen zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, noch Abgeordneter der bosnischen Serben. Die ließen den Worten ihres Anführers bald blutige Taten folgen. Wieder ethnische Säuberungen, wieder litt vor allem die Zivilbevölkerung.
Aus Bosnien wurden die meisten Menschen vertrieben. Über 2 Millionen Menschen mussten ihre Heimatorte verlassen und das schon innerhalb der ersten Kriegsmonate.
3 Jahre belagerten und beschossen die bosnischen Serben die Hauptstadt Sarajevo, vertrieben die Muslime aus serbisch bewohnten Gebieten, versuchten ganz Bosnien unter ihre Kontrolle zu bekommen. In dieser Zeit rüstete Kroatien auf. Unterstützt von den US-Amerikanern befehligte Franjo Tudjman rund 4 Jahre nach der Unabhängigkeit eine schlagkräftige Armee.
Mit dem Hissen dieser Fahne beenden wir unsere Bemühungen um ein freies und unabhängiges Kroatien.
So der Präsident im August 1995, nachdem die kroatische Armee fast im Handstreich die serbische Republik Krajina zurückerobert hatte. Jetzt zogen die Flüchtlinge Richtung Serbien. Jetzt wurde die serbische Zivilbevölkerung Opfer von Racheakten. Erst das von der US-Regierung initiierte Daytoner Abkommen beendete 1995 alle Kampfhandlungen im ehemaligen Vielvölkerstaat. Die europäische Landkarte wurde neu vermessen. Aus der Konkursmasse Jugoslawiens entstanden Staaten mit sehr unterschiedlichen Perspektiven.
Bosnien leidet bis heute am stärksten unter dem Krieg, während die anderen Nachfolgestaaten, insbesondere Slowenien und Kroatien, funktionierende Demokratien sind. Selbst Serbien als Hauptverantwortlicher für den Krieg hatte politisch und auch ökonomisch dann weniger darunter zu leiden als Bosnien-Herzegowina.
Auch wenn heute, ein Vierteljahrhundert nach den Unabhängigkeitserklärungen von Slowenien und Kroatien, die Gefahr eines neuerlichen Krieges weitgehend gebannt ist, bleibt tiefes Misstrauen.
Die Wunden sind tief. Viele, die Opfer des Krieges geworden sind, stellen nur schwer Kontakte zur anderen Seite her.
Sagt Ivo Josipovic, bis 2015 kroatischer Präsident. Der Zerfall Jugoslawiens darf aber auch als Mahnung verstanden werden in einer Zeit, in der nationalistische Kräfte die Integration Europas bedrohen. Ulf Brunnbauer.
Die Schicht der Zivilisation, die es verhindert, dass Menschen aufeinander einschlagen, ist eben auch eine dünne und wird letztlich gebildet durch Institutionen. Und wenn diese Institutionen nicht mehr funktionieren, wenn Raum gegeben wird jenen Kräften, die tatsächlich üble Visionen propagieren, dann kann es oft nicht mehr so lange dauern, bis ein politisches Gebilde, das man für selbstverständlich hält, dann auch zerbricht. Und das ist in Jugoslawien passiert und daran sollte man sich wirklich erinnern.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Unabhängigkeitserklärung von Kroatien und Slowenien heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.